Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Im Herbst 2019 strömen Abertausende im Irak auf die Straßen.
Die Proteste gehen vor allem von jungen Menschen aus, die frustriert sind über die schlechten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Perspektiven. Sie hoffen auf bessere Zeiten. Ohne Korruption, Parteiinteressen und Eingriffe aus dem Ausland.
So fasst es die UN-Sonderbeauftragte für den Irak, Jeanine Hennis Plasschaert, zusammen. Die Bewegung wird damals mit Gewalt gestoppt. Hunderte sterben, Tausende werden verletzt. Der Wunsch nach besagten besseren Zeiten jedoch ist geblieben. Genauso wie die meisten Probleme. Wie junge Irakerinnen und Iraker damit umgehen, das ist unser Thema heute. Ich bin Katrin Materna, hallo. Im Irak ist gut die Hälfte der Bevölkerung jünger als 25 Jahre, doch ihre Aussichten sind nicht besonders gut. Viele finden keine Jobs, leiden unter Korruption, gewaltsamen Machtkämpfen und den unzähligen anderen Krisen, die das Land seit Jahren plagen. Manche resignieren oder gehen ins Ausland. Stella Männer und Felix Wellisch aber haben im Irak junge Leute getroffen, die sich für Veränderungen stark machen, jeder auf seine Art.
In einem Kellergewölbe in Bagdad steht ein junger Mann, an Händen und Füßen mit Eisenketten gefesselt. Er sträubt sich, bäumt sich auf, doch die Ketten ziehen ihn zurück. Von seinem Körper aus laufen die Ketten quer durch das Gewölbe. Mehrere Anker befestigen sie in den Wänden. Zieht das Publikum an ihn, bekommt der Mann die Bewegung zu spüren.
I did it because I heard a lot of friends, people.
Ich habe das gemacht, weil ich von Menschen überall im Irak immer wieder höre, mir geht es mental nicht gut wegen der Dinge, die ich erlebt habe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Ängste und traumatischen Erfahrungen wie Ketten an uns hängen.
Erzählt Atefel Jafal, während er die Aufnahmen seiner Performance zeigt. Der 23-jährige Künstler ist in Bagdad geboren. Seine Generation wuchs unter US-Besatzung auf, erlebte Bürgerkrieg, IS-Terror und mehrere Wirtschaftskrisen. 2019 hatten die jungen IrakerInnen genug. Monatelang gingen sie in der sogenannten Tischrin-Revolution auf die Straße. Schließlich trat die Regierung zurück, doch die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Seitdem ist es still geworden um die Jugend des Iraks. Doch nicht alle KämpferInnen für den Wandel haben aufgegeben. Sie finden neue Wege, in der Kunst zum Beispiel. Für Atif liegt der erste Schritt für eine bessere Zukunft darin, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
My friend was always telling the story about his brother that he found him dead and.
Ein Freund hat während des Bürgerkriegs seinen Bruder vor seinem Haus gefunden, ermordet. Der Vater hat die Leiche begraben und den Kindern gesagt, es sei okay. Sie sollten nicht mehr über ihn sprechen, sich nicht an ihn erinnern. Er wollte sie damit vor schlechten Gefühlen schützen. Aber ich finde, nein, wir müssen darüber reden. Menschen mit psychischen Problemen können auch politisch keine guten Entscheidungen treffen.
In seiner Kunst macht Atef jenes Schweigen der Elterngeneration über die traumatisierenden Erfahrungen der letzten 20 Jahre zum zentralen Thema. In seinem Sammelband Missing etwa erzählt er Geschichten von Menschen, die während der Kriege verschwanden.
Because people feel, oh no, I'm not really sick. I don't have a trauma, you know. I don't have.
Viele wollen nicht wahrhaben, dass sie vielleicht Hilfe brauchen. Sie sagen lieber, ich bin nicht krank, ich habe kein Trauma, keine posttraumatische Belastungsstörung. Auch weil es tatsächlich schwer ist, im Irak diese Hilfe zu bekommen. Manchmal sprechen mich Menschen nach einer Performance an und erzählen mir von ihren Gefühlen und dass sie mit niemandem darüber sprechen können. Ich versuche, das in meine Kunst aufzunehmen und zu sagen, es geht vielleicht Millionen Menschen genauso wie dir.
This is your feelings, you know, because this is like maybe millions of people who was feeling like you.
Im Kunsthaus Beit Tarkib im Herzen Bagdads hat Atef Mitstreiterinnen gefunden. Hinter den niedrigen Mauern eines alten Stadthauses hat eine Gruppe junger KünstlerInnen einen Raum geschaffen, in dem sie sich frei ausdrücken und ihre Werke ausstellen können.
Von Kunst zu leben ist hier unmöglich. Ich arbeite tagsüber als Werbedesigner und meine Kunst mache ich abends oder nachts, manchmal bis morgens. Dann schlafe ich lieber weniger, oft nur 3 Stunden.
sometimes only 3 hours per day.
Im Garten liegt eine Betonkugel, aus der Polizeistöcke ragen. Im Flur zeigt ein Gemälde eine Person mit weit aufgerissenen Augen in einer Menschenmenge. Weiter hinten hängen Plakate von Atef. Alle seine Werke seien geprägt von den kollektiven und individuellen traumatischen Erfahrungen der IrakerInnen, erzählt er. Auf den Postern stehen Slogans der Massenproteste von 2019. Auch die gescheiterte Revolution müsse verarbeitet werden, meint Atef.
So this one, which is, I have a tattoo too here, saying that the revolution is not a bed of roses.
Dort steht, die Revolution ist kein Zuckerschlecken. Wir haben alle Freunde bei den Protesten verloren. Es geht darum, an sie zu erinnern, damit das nicht in Vergessenheit gerät und die Gesellschaft nicht einfach wieder zum Alltag übergeht.
Die DemonstrantInnen forderten damals Schluss mit der Korruption, Schluss mit der Einmischung ausländischer Regierungen wie der USA und dem Iran und Schluss mit den blutigen Konfessionskämpfen. Die Sicherheitsbehörden und Milizen gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor. Mehr als 600 wurden getötet. Bis die Proteste Anfang 2020 auch wegen der Corona-Pandemie abebbten.
Für uns geht Tishrin weiter, in unserer Kunst. Die teilen wir online, wir sprechen darüber. Damit erreichen wir vielleicht eher die Bevölkerung als die Politiker, aber auf eine Art sind diese Menschen viel wichtiger als die Politik, weil sie am Ende über die Zukunft bestimmen.
Ein Protest im Zentrum von Bagdad. Mehrere hundert Menschen skandieren Parolen und schwenken irakische Flaggen. Sie demonstrieren gegen die Entwertung des irakischen Dinar. Einer von ihnen ist der 35-jährige Baha El-Sarai. Und wie viele hier hat er den Glauben an die Veränderung durch Protest nicht verloren. Auch wenn nur noch wenige Menschen mit ihnen auf die Straße gehen, organisieren er und seine MitstreiterInnen regelmäßig Protestaktionen. Ihnen geht es um mehr als nur um die Inflation.
Ich möchte echte Veränderung. Ich will, dass der Besitz von Waffen reglementiert wird. Ich will, dass der Staat seinen Aufgaben nachkommt und dass wir frei unsere Meinung sagen dürfen.
Baha ging vor 4 Jahren bei den Tishrin-Protesten das erste Mal auf die Straße. Der 35-Jährige ist mit 10 Geschwistern aufgewachsen. Sein Vater, ein einfacher Arbeiter, starb 2004. Inspiriert von seinem kleinen Bruder, der sich bereits vorher als Aktivist einen Namen gemacht hatte, sei er für die Grundbedürfnisse zu den Demonstrationen gegangen.
Zugang zu Wasser, Strom, dafür hat Safa sich engagiert.
Als politischen Menschen habe er sich damals aber nicht verstanden, sagt Baha, bis zum 28. Oktober 2019.
Der ganze Tahrirplatz war voller Menschen. Männer, Frauen, Studentinnen und Kinder. Der ganze Platz war in weißen Rauch gehüllt von den Rauchgranaten, die sie gegen uns einsetzten.
Sicherheitskräfte und Milizen gingen gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Schon damals gab es Dutzende Tote. Baha blieb an diesem Montag trotzdem. Gegen 18.30 Uhr klingelte sein Telefon. Safar, sein kleiner Bruder, habe eine Kopfverletzung. Baha eilte ins Krankenhaus.
Ich habe ihn nicht mehr erkannt. Eine Rauchgranate war an sein Genick geflogen. Durch den Druck war sein gesamtes Gesicht angeschwollen.
Wenige Stunden später starb Safar an den Folgen seiner Verletzung. Für Baha änderte sich in diesem Moment alles. Mit seinem Bruder verlor er einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben und seinen engen Vertrauten, egal ob in Beziehungsfragen oder bei politischen Diskussionen. Ihm war klar, Safar darf nicht umsonst gestorben sein. Der tote Safar wurde zum Symbol der Tishrin-Bewegung. Bis heute malen viele Demonstrierende sein Gesicht auf Plakate und T-Shirts. Und Baha gehört heute zum harten Kern derer, die noch immer auf die Straße gehen.
Ich will Rache, aber auf friedliche Art. Die Verantwortlichen, wie der damalige Ministerpräsident Al-Mehdi, ich will sie zur Rechenschaft ziehen, aber nicht mit Gewalt, sondern mit gesetzlichen Mitteln in einem funktionierenden Rechtsstaat. Ich bin überzeugt, dass wir das erreichen können.
Viele haben das Demonstrieren inzwischen aufgegeben. Manche aus Angst, nachdem immer wieder AktivistInnen entführt und ermordet wurden. Andere versuchten den Weg in die Institutionen und traten bei den Wahlen 2021 an. Rund einem Dutzend gelang der Einzug ins Parlament.
Tishrin hat versucht, die politischen Strukturen von innen zu ändern. Am Ende sind einige Abgeordnete mit den alten Parteien ins Bett gestiegen und es hat sich nichts verändert.
Deshalb verlässt Bahar auch an diesem Abend im März noch einmal das Haus. Trotz der zunehmenden Macht bewaffneter Milizen im Irak, die für viele Morde und Entführungen von AktivistInnen verantwortlich sein sollen, habe er keine Angst, sagt er.
Im Gegenteil, ich bin aufgeregt. Es wird heute Abend mehrere Aktionen geben, in Bagdad, aber auch in anderen Städten.
Bahar ist gespannt, wie viele Leute kommen und wie die Sicherheitsbehörden reagieren werden.
Ich hoffe, dass der heutige Abend der Funke wird, der Tishrin erneut zu einer großen Bewegung aufflammen lässt.
Etwa 500 Kilometer südlich von Bagdad liegt die Hafenstadt Basra. Die Erdölvorkommen und die Nähe zum Iran machten die Stadt während aller drei Golfkriege zum Schauplatz wichtiger Kriegshandlungen. Früher galt Basra als eines der kosmopolitischen Zentren des Landes. Heute ist die Stadt konservativ geprägt und eine Hochburg religiöser Milizen. Immer wieder kommt es zu Gewalt an Frauen.
Gruppen, in denen Frauen und Männer etwas gemeinsam machen, gab es hier nicht. Unsere Gesellschaft ist bis zum heutigen Tag sehr konservativ. Sich einer solchen Gruppe anzuschließen, war gefährlich. Meine Eltern wissen nichts davon.
Erzählt die 25-jährige Ilaf Mohammed. Sie singt in der Chor- und Theatergruppe Jum'ats, der ersten in Basra, zu der sowohl Frauen als auch Männer gehören. Auf dem Teppichboden eines Kulturzentrums haben sie sich zur Probe versammelt. Regelmäßig geben sie öffentliche Konzerte und führen Theaterstücke auf. Im konservativen Basra eine Revolution, sagt Chorgründer Ala Sanduk.
Am Anfang meldeten sich nur Männer. Für unser erstes Theaterstück besetzten wir eine Frauenrolle mit einem Aufsteller, auf den wir Frau schrieben. Damit wollten wir symbolisch auf die Abwesenheit von Frauen in unserer Gruppe aufmerksam machen. Das andere Geschlecht motiviert dich, künstlerisch gesprochen. Außerdem sind Frauen Teil dieser Welt. Wir können nicht von Menschen sprechen, wenn wir damit nicht auch Frauen meinen.
Auf Instagram suchte die Gruppe nach Mitgliedern. Es dauerte 8 Monate, bis schließlich Ilaf als erste Frau zu einer Probe in das Studio von Jum'ats kam. Kurze Zeit später folgten weitere. Doch dann fingen die Probleme an. Die Nachbarn wurden misstrauisch, als die Frauen auftauchten. Sie beschimpften sie, oft als Prostituierte.
Wir Frauen gewöhnten uns an, zu den Chorproben nur lange Kleidung zu tragen und nicht laut zu lachen. Auf dem Weg zum Proberaum guckten wir auf den Boden und versuchten, anständig auszusehen.
Die Gruppe versuchte, das Misstrauen aktiv zu bekämpfen und ging in die Offensive. Sie lud Nachbarn zu den Proben ein, trat auf offener Straße auf und sang bei Charity-Events. Ein riskanter Weg, doch Ilaf war bereit, ihn zu gehen.
Ich hatte keine sichere Kindheit. Ich habe keine Angst, geschlagen zu werden oder dass mir meine Eltern die Uni verbieten, wenn sie hiervon erfahren. Und ich träume davon, eines Tages durch die Straßen zu gehen und aus einem Café meine eigene Musik zu hören.
Die Strategie ging auf. Nach mehreren Auftritten verstanden die Nachbarn langsam, dass es der Gruppe wirklich um die Musik ging. Mit mehreren weiblichen Chormitgliedern wurde es einfacher, neue Sängerinnen anzuwerben. Nur 3 Jahre nach der Gründung hat die Gruppe heute mehr als 100 Mitglieder. 42 davon sind Frauen. Und die Gruppe engagiert sich für die Nachbarschaft, indem sie etwa kostenlosen Musikunterricht für Kinder gibt.
Jetzt geben wir all das, was wir als Jugendliche nicht erfahren konnten, an Kinder weiter. Wir wollen, dass für sie das Zusammensein von Jungen und Mädchen etwas ganz Normales ist.
An einem Mittwoch im März sind rund 20 Mädchen und Jungen im Grundschulalter in dem Kulturzentrum zum Musikunterricht zusammengekommen. Bevor musiziert wird, gibt es ein gemeinsames Frühstück. Die Mädchen und Jungen sitzen zusammen an einer langen Tafel. Die Männer und Frauen von Jumats betreuen sie gemeinsam. Sie helfen beim Obstschneiden und schlichten, wenn es Streit gibt. Dass so viele Eltern der Gruppe ihre Kinder anvertrauen, auch das zeigt, dass Jumats es geschafft hat, mit Vorurteilen in ihrem Umfeld aufzuräumen.
Auf politischer Ebene hat sich in den letzten Jahren kaum etwas verändert. Der Wandel, den wir heute im Irak erleben, findet zu 90% in den Köpfen der Menschen statt. Wir erleben einen kulturellen Wandel, der die Gesellschaft näher zusammenbringt.
In Bagdad sind zur Protestaktion von Baha am Abend nur wenige Dutzend Menschen zusammengekommen. Auf einem Video ist zu sehen, wie sie in der Mitte einer Kreuzung Reifen anzünden. Der erhoffte Funke für die nächste Revolution aber ist diesmal nicht übergesprungen. Künstler Atef El Jafal blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft. Die Aktivität seiner Generation und der Wunsch, sich auszudrücken, gehört zu werden und etwas zu bewegen, seien groß. Das gebe ihm Hoffnung.
If you didn't be sad and if you didn't talk about what is happening.
Wenn wir unsere Gefühle nicht ausdrücken, unsere Stimme nicht gegen die Regierung oder die Milizen erheben oder sonst wie handeln, werden die Dinge einfach so weitergehen.
These things will be continued.
Stella Männer ist für dieses Feature gemeinsam mit ihrem Kollegen Felix Wellisch zum ersten Mal in den Irak gereist. Inzwischen ist sie zurück im Libanon, wo sie seit gut 2 Jahren dauerhaft lebt. Der Libanon erlebt laut Weltbank eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts und hat viele weitere Probleme. Denn auch hier gibt es konfessionelle und politische Konflikte und eine politische Instabilität. Frau Männer, was bedeutet das für junge Menschen im Libanon?
Also die Situation der Jugend ist auch nicht gut hier im Libanon. Tatsächlich haben in einer Studie 2021 48% der 18- bis 24-Jährigen angegeben, dass sie aktiv dabei sind, auszuwandern oder zumindest diesen Entschluss gefasst haben. Denn die Jugendarbeitslosigkeit hat extrem stark zugenommen durch die Krise. Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO belegen das, denn die sagen, dass 2018 ungefähr 23% der jungen Menschen arbeitslos waren und 2022 48. Das heißt, viele junge Menschen, die gut ausgebildet sind, versuchen, gut bezahlte Jobs im Ausland zu bekommen. Ein anderer Punkt ist, dass die Universitäten mittlerweile in Dollar bezahlt werden müssen oder die Studiengebühren extrem stark angestiegen sind, was sich auch wiederum nur Menschen leisten können, die auf Dollar zugreifen können. Das ist dann die Oberschicht, die sich das noch leisten kann, beziehungsweise eine sehr reiche Elite.
Wo macht sich diese Krise besonders bemerkbar?
Wenn viele Leute zu Besuch kommen in den Libanon, dann sehen sie offene Cafés, wo viele Menschen sitzen, Bars, Restaurants, die gefüllt sind. Das sehe ich auch, wenn ich auf die Straße gehe. Und da denkt man im ersten Moment mal, wo ist die Wirtschaftskrise? Und es ist aber genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt noch eine reiche Oberschicht, die Zugang zu Dollar hat. Und für die ist das Leben weiterhin bezahlbar. Und die sieht man auf den öffentlichen Straßen. Man sieht die Krise dann, wenn mal wieder der Strom ausfällt. Das passiert hier mehrmals am Tag, wenn das Internet wieder zusammenbricht oder wenn man an einem Mülleimer vorbeikommt und sieht, wie Menschen, die wirklich sehr wenig Geld haben, in den Mülleimern nach verwertbaren Materialien suchen. Und dort sind dann auch oft Kinder oder jüngere Menschen dabei. Dazu kommt die Hyperinflation, die durch die Wirtschaftskrise hier ist. Das heißt, dass die Landeswährung, die libanesische Lira, extrem an Wert verliert. In den letzten 2 Jahren über 90%. Das heißt, dass die Preise sich täglich ganz stark verändern.
Die Preissteigerungen sind ja tatsächlich enorm. Grundnahrungsmittel sind inzwischen 6-mal teurer als noch vor 4 Jahren. Wen trifft das besonders hart?
Die Menschen, denen es nicht so gut geht im Moment, das sind die Menschen, die noch in Lira verdienen. Dort ist es oft so, dass jüngere Menschen auch für die Eltern mitbezahlen und mitfinanzieren. Es gibt viele Menschen, die berichten, dass sie ihr Essen umstellen, dass sie also kein Fleisch zum Beispiel mehr kochen, weil das einfach sehr teuer ist, oder tierische Produkte, also auf tierische Produkte verzichten. Und dann gibt es natürlich auch einen Teil der Bevölkerung, der auf Hilfsangebote angewiesen ist und Lebensmittelpakete zum Beispiel bekommt von Hilfsorganisationen.
Wirtschaftlich liegt das Land also quasi am Boden. Was macht das mit der Stimmung im Land?
Ein großes Problem im Libanon ist auf jeden Fall der politische Stillstand. Ähnlich wie es im Irak 2019 die Tischrin-Bewegung gab, gab es im Libanon 2019 mit der Thaura auch eine Massenprotestbewegung, die die Revolution gefordert hat. Dieser politische Wandel hat aber bis heute nicht stattgefunden und das frustriert die Jugend des Landes. In einer Befragung der Arab Youth Survey gaben 39% der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren an, dass sie glauben, dass sich die Politik für ihre Belange interessiert. Im Irak war die Zahl mit 43% der Befragten ähnlich niedrig. Das ist vor allem ein deutlicher Unterschied zu den anderen arabischen Ländern, in denen der Anteil deutlich höher ist. Schlechter als der Irak und der Libanon haben in der Befragung nur die Jugendlichen in Syrien abgestimmt.
Bei der Fülle an Problemen könnte man ja meinen, dass das ein idealer Nährboden ist für einen neuen Revolutionsversuch. Aber der scheint ja auszubleiben. Wie erklären Sie sich das?
Die große Protestbewegung von 2019 ist im Libanon eingeschlafen. Es gibt immer noch kleinere Proteste zu bestimmten Themen der Krise, wie aktuell zum Beispiel die Proteste von BankkundInnen gegen die Bankenkrise. Diese Proteste werden aber eher von älteren Menschen geführt, deren Rente nicht zum Leben reicht oder die ihr jahrelanges Erspartes in den Banken verloren haben. Dass diese große Rebellion ausbleibt, hat verschiedene Gründe. Zum einen haben viele junge Menschen, die damals 2019 die Thaura vorangetrieben haben, mittlerweile das Land verlassen. Viele weitere sind auch einfach frustriert und haben die Hoffnung in das Mittel des Protestes aufgegeben. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass es im Libanon immer noch einen sehr großen Anteil an Leuten gibt, die von Verwandten oder Bekannten im Ausland Geld bekommen. Überweisungen aus dem Ausland machen tatsächlich einen großen Anteil des libanesischen Bruttoinlandproduktes aus. Und wenn die LibanesInnen nicht diese Unterstützung der Diaspora aus dem Ausland hätten, dann wäre die Situation hier im Land eine ganz andere. Dann würde es den Leuten nochmal deutlich schlechter gehen und die Leute würden auch ganz anders auf die Krise reagieren.
Jetzt haben Sie den Irak gerade bereist, haben also den Vergleich. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen mit Blick auf die junge Generation?
Es ist natürlich immer schwer, allgemein für die Jugend zu sprechen. Als mein Kollege Felix Wellisch und ich im März in Bagdad unterwegs waren, kamen mir zumindest die jungen Menschen, die wir getroffen haben, etwas hoffnungsvoller vor als die im Libanon. Im Libanon habe ich persönlich das Gefühl, dass der Kampfwille von vielen jungen Menschen nachlässt. Ich habe mehrere junge Menschen in den letzten 2 Jahren begleitet, journalistisch, die Projekte entwickelt haben für die Zukunft ihres Landes, die die Zukunft des Libanons besser gestalten wollen und die mir noch vor 2 Jahren erzählt haben, dass sie auf jeden Fall im Land bleiben wollen, komme was wolle. Viele von diesen Menschen, die ich getroffen habe, sind mittlerweile tatsächlich ausgewandert. Das heißt, dass ich da das Gefühl habe, so die Hoffnung lässt langsam immer weiter nach. Das hat sicherlich aber auch ein bisschen mit dem Kontext der beiden Länder zu tun. Der Irak und der Libanon haben ja eine ganz andere Geschichte. Während der Irak nach Jahrzehnten des Krieges und des Terrors gerade wie so einen Moment der Ruhe erfährt, macht der Libanon ja eine gegensätzliche Entwicklung durch. Seit Beginn der Wirtschaftskrise 2019 hat sich die Situation hier vor Ort in den letzten 4 Jahren immer weiter verschlimmert.
Stella Männer war das aus Beirut über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Libanon auf das Leben der jungen Generation dort. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht's um Russland und dessen Versuche, die EU zu destabilisieren. Hören Sie gern rein. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut. Bis bald.